Sachsen-Anhalt. Von links nach rechts.
Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung.
Wir haben alle gebankt auf Arbeit und waren immer mit beiden Ohren am Telefon, am Radio. Endlich denkt man nach, um der Ecke wurde ein junger Mensch getötet. Ein paar Meter hin genauso ein junger Mensch, der sein ganzes Leben noch vor sich hat. Es geht einfach einen durch den Kopf. Was wäre, wenn jetzt dein Partner nicht wiedergekommen wäre? Der hier liegen hätte, hätte ja jeden treffen können. Und das ist das, wo man dann sagt, eigentlich, wir müssen jeden Tag leben und dankbar sein und hoffen, dass nicht noch mehr solche Spinner hier auftauchen.
Nicht nur für Dagmar aus Halle, sondern für uns alle war das wohl in der letzten Woche eine besondere Woche. Und aus dem Grund ist das auch ein ganz besonderer Podcast in dieser Woche. Zum einen, wir kommen am Montag. Wir haben uns entschieden, wir brauchen mal ein Wochenende Luft zwischen dem Thema, um das für uns auch aufarbeiten zu können und um da auch etwas mehr Ruhe in die ganze Debatte und Diskussion über die Vorfälle in Halle zu bekommen. Und genau aus dem Grund sitzen Jan und ich heute hier im Studio zusammen. Wir schauen nochmal die Ereignisse auf der letzten Woche und wir sprechen natürlich auch einmal aus journalistischer Sicht, wie haben wir denn das überhaupt erlebt? Was geht denn da eigentlich in so einer Redaktion vor und wie geht man als Journalist überhaupt mit so einer Gefahrensituation um? Und zum anderen wollen wir natürlich auch ein bisschen in die Zukunft gucken. Was muss sich denn zukünftig eigentlich ändern, wenn es wieder zu so einer schwerwiegenden Lage mitten in Sachsen-Anhalt kommt? Wie muss die Politik reagieren? Wie muss die Polizei reagieren? Und was sind die Schlüsse, die das Land daraus zieht? Für uns in der Radio Brocken Redaktion war das fast ein Ausnahmezustand. Also man kann sagen, wir haben versucht, so schnell wie möglich natürlich die Informationen zusammenzufassen und zu sehen, was passiert da eigentlich in Halle? Und ich war durch einen Zufall auch direkt in Halle vor Ort, war den ganzen Tag unterwegs, habe mit Menschen gesprochen, habe mich mit ganz vielen Leuten über das Erlebte unterhalten und nebenher lief noch der Polizeieinsatz. Und ja, ich kann ja jetzt aus meiner Warte sehr gut beschreiben, was passiert ist und das werde ich auch heute noch tun, aber mich würde erstmal interessieren, wie läuft das denn so bei der Mitteldeutschen Zeitung ab, so eine Großlage?
Ja, ähnlich wie du es beschreibst. Also die Zeitpunkte waren ja so, dass kurz nach 12 die erste Information der Polizei kam, dass es mehrere Tote geben sollte. Also das war die Info, mehrere. Und ein Polizeieinsatz in der Nähe der Synagoge, das war auch bekannt. Es sind Kollegen rausgefahren aus der Lokalredaktion, um sich das anzuschauen, was heißt anzuschauen, um so schnell wie möglich rauszufinden, was da passiert ist und das zu verifizieren. Gleichzeitig habe ich mich, ich war zufällig auch in Halle an dem Tag, gleich auf die Socken gemacht und habe auf Behördenebene versucht, so schnell wie möglich an Infos zu bekommen, über die Polizei möglicherweise noch was rauszubekommen und so schnell wie möglich natürlich auch den Stand der Dinge aufzuschreiben. Das hat sich dann im Laufe des Tages immer weiterentwickelt.
Immer wieder verändert, ja.
Weil natürlich immer mehr Sachen dazugekommen sind. Die Kollegen von vor Ort, die haben uns Sachen zugeliefert, Fotos, hast du ja auch gemacht, und Infos und so weiter. Und eine unwirkliche Situation bis zum Abend, eigentlich bis heute unwirklich. Du musst dir vorstellen, wir saßen im Großraumbüro und es gibt eine riesen Videoleinwand da bei uns. Da lief NTV. Man hört das nicht, was die sagen, weil das natürlich fürs Großraumbüro ist der Ton aus. Aber du siehst die Szene, wie der bewaffnete Verdächtige oder Täter in einer Kampfmontur auf der Ludwig-Wucherer Straße steht. Ein total belebtes, eines der belebtesten Stadtviertel in Halle, wo viele Familien leben und mit einer Shotgun über die Straße schießt. Unwirklich.
Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke überhaupt. Also dieses ganze Bild, was sich da am Anfang aufgetan hat. Ich komme ja da an. Ich bin vom Funkhaus gelaufen Richtung Paulusviertel, war dann, ich denke so kurz vor eins war ich vor Ort und man konnte zu dem Zeitpunkt noch relativ dicht an den Tatort heran. Die Polizei hatte einen Absperrband gezogen, Polizisten standen an beiden Seiten mit Fahrzeugen und die hatten, das habe ich auch bis jetzt so noch nicht gesehen, das muss man sich vorstellen, wie so ein Fahrradhelm auf, der war wahrscheinlich doch ein bisschen gepanzert, ob das Kevlar ist, keine Ahnung. Und die hatten die Maschinengewehre in der Hand und das mitten in der Hallenser Innenstadt. Und man guckt ein Stückchen die Straße hoch und dann sieht man immer noch diese Person auf der Straße mit einer Plastedecke abgedeckt. Die Tasche steht daneben, der Notarzt steht dahinter. Und da fängst du erstmal an, als Journalist überhaupt erstmal zu schlucken, weil das siehst du nicht alle Tage und das möchtest du auch nicht alle Tage sehen. Also ich war damals in Hohrdorf vor Ort auch als einer der ersten und das war ähnlich schrecklich zu sehen, denn diese toten Menschen, die dann einfach da liegen. Und das war hier auch in der Situation auch wieder etwas, wo ich sage, also das brauche ich nicht alle Tage.
Wie war das jetzt? Du bist da relativ zügig da gewesen. Es gab ja eine Warnung der Polizei, dass man die Gebäude und Wohnungen nicht verlassen soll, wenn es möglich ist. Waren da viele Leute auf der Straße?
Es war so gut wie niemand auf der Straße. Wir haben eine Person getroffen, das war der Matthias. Mit dem habe ich mich dann gleich unterhalten.
Ein Passant ist das.
Genau. Und der hat die ganze Situation miterlebt und mitgesehen. Der sagte, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass man wie Kanonenschläge zuerst, die er gehört hat, der muss wohl mit Sprengladungen versucht haben, sich den Weg frei zu machen. Und danach gab es dann halt dieses Maschinengewehrfeuer oder Pistolenfeuer. Er selber konnte das gar nicht richtig einordnen. Ich wollte immer wissen, wie klang denn die Waffe, damit man das so ein bisschen so für sich wahrnehmen kann, ob das jetzt ein Maschinengewehr ist, ob das eine Shotgun ist oder irgendwas anderes. Das konnte der aber gar nicht richtig beschreiben. Und dann ein paar Minuten später hatten wir auch noch einen Taxifahrer, der durch die Straße gefahren ist und der Typ war halt noch da. Und
der Verdächtige.
Der Verdächtige, genau. Und der Taxifahrer beschrieb das auch mit, also der hatte Todesangst einfach an dem Moment. Also der wollte sich das auch von der Seele reden, das merkte man richtig. Die Leute waren nicht jetzt sensationsgeil, dass sie das einfach jemanden von der Presse erzählen wollten, sondern die waren noch so traumatisiert, so schockiert von der Situation, dass die einfach reden wollten.
Das ist tatsächlich, ist mir auch aufgefallen, das ist so eine Sache jetzt bei dieser Geschichte gewesen. Es gab eigentlich kaum jemanden, der abgelehnt hat, mit der Presse zu sprechen. Ja. Das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Ich habe ja Volontariat in Kassel gemacht, in westdeutschen Bundesländern sozusagen. Da sind die Leute relativ, war immer mein Gefühl, sehr aufgeschlossen, was Medien angeht. Und ich fand immer hier so in Ostdeutschland
ist man ein bisschen
sehr vorsichtig.
Ja, ja.
Ja, aber an diesem Tag überhaupt nicht. Das muss der Schock gewesen sein oder die Bestürzung gewesen sein. Lars, jetzt ist das ja ganze ein paar Tage her, fünf Tage. Wie würdest du das denn jetzt einordnen? Ist das einer der schlimmsten Terrorakte, den es jemals gab in Deutschland? Oder in welcher Kategorie siehst du das Ganze, was da jetzt passiert ist?
Ich mag da gar keine Ranking-Situation aufmachen wollen, zu sagen, jetzt das war jetzt schlimmer als das oder dieses oder jenes. Für mich war es so schlimm, weil es direkt vor der eigenen Haustür ist. Also du stehst mitten in der Hallenser Innenstadt und du weißt nicht genau, das war ja immer das Problem an dem Tag, ist es ein Täter, sind es zwei Täter, sind es drei Täter, das war ja ganz lange komplett
unklar. Das hat sich erst am Abend geklärt, in Anführungszeichen, selbst da ist es ja nicht geklärt gewesen, aber da gab es sozusagen die Info über viele Kanäle, die Behörden gehen davon aus, dass es ein Täter, der alleine gehandelt hat, gewesen ist.
Das hat ja auch den Tag auch so konfus gemacht. Also ich bin immer wieder mal zwischen den beiden Schauplätzen hin und her gelaufen. An dem zweiten Schauplatz vor diesem Dönerladen, da war ja dann Nachmittag ein großer SEK-Einsatz. Die Polizisten, die waren halt in dieser sandfarbenen Uniform unterwegs.
Antiterror-Einheit.
Genau, richtig. Mit den schweren Maschinenpistolen und standen halt an jeder Straßenecke und schauten immer zu den Häusern hoch. Also es hieß ja in der Uhlandstraße, es ist ja auch unmittelbar in dem Umkreis, da würde sich noch ein Verdächtiger aufhalten. Wir hatten sogar die Information, der hätte einen Sprengstoffgürtel um und was da alles kursierte in kürzester Zeit, weil das kennen wir ja auch, wenn irgendwas passiert, dann fängt das an, irgendwie so eine Dynamik zu entwickeln und die Leute, die dichten dann noch was dazu und erzählen dann noch und jeder, also man kann sagen, nach so ein paar Stunden wird es schwerer, noch authentische Passanten zu finden, weil jeder irgendwas gehört hat.
Das ist jetzt interessant, also mir ging das ehrlich gesagt anders. Ich habe diese ganzen Räuberpistolen, diese ganzen Gerüchte, unbestätigte Gerüchte, die sich dann auch nicht bestätigt haben und Falschmeldungen, die habe ich ehrlich gesagt erst in der Nacht dann gesehen, als ich privat geguckt habe, was ist so in den WhatsApp-Gruppen, in denen ich so drin bin, was ist da so los? Da kamen diese ganzen Falschmeldungen rein. Also was ist da nicht alles für schlimme Meldungen noch gab, angebliche Meldungen.
Geiselnahme. Im E-Center mit 20 Leuten.
Etc. Ja. Ehrlich gesagt, auf den Wegen, auf denen ich da recherchiert habe an dem Tag, da hat das alles überhaupt keine Rolle gespielt. Das ist auch nicht in die Berichterstattung eingeflossen. Das ist ein Phänomen, das kriegst du wahrscheinlich auch nicht weg in den kommenden Jahren, dass es erstmal diese vielen Falschmeldungen gibt, weil Leute natürlich in Panik geraten oder in Aufregung geraten. Leuten. Sie hören was, sie verbreiten das und über diese medialen Kanäle hast du einfach die Möglichkeiten und es gibt diese Automatismen, dass sich das tausendfach, zehntausendfach, hunderttausendfach, millionenfach vervielfältigt, das Ganze, und auf einmal glauben es dann alle, dass es eine Geiselhaft zum Beispiel gibt, obwohl das gar nicht so war. Und das Zweite ist, vielleicht können wir da nochmal drüber sprechen, kurz in einem Satz, abseits sozusagen von dem Ganzen, was passiert ist auf den Straßen und was es für Halle bedeutet, was es für Deutschland bedeutet. Am Tag danach hat mich echt mitgenommen, dass offensichtlich unter Jugendlichen, Kindern, jungen Erwachsenen, die Smartphones haben, natürlich jeder.
Du willst auf diese Videos hinaus.
Jeder dieses komplette Video auf dem Handy hat.
Das war
ich weiß nicht, hast du es gesehen komplett?
Absolut gruselig. Ich kann nur mal noch die Situation beschreiben. Ich habe ja vorhin schon das Bild erzählt mit der Frau, die auf der Straße lag, und das ging mir schon den ganzen Nachmittag nicht aus dem Kopf. Und ich komme hier zurück in die Redaktion. Und wir haben ja auch einen Hörerservice, zum Beispiel über WhatsApp. Und die Hörer fangen an, uns diese Videos zu schicken, weil sie der Meinung sind, das müssten wir wissen, das müssten wir sehen. Und ich dachte erst, naja, das ist Quatsch, das ist doch jetzt nicht von hier, da hat irgendjemand irgendwas gefilmt. Und der Kollege vom Hörerservice klickt es an, macht es auf und plötzlich sehe ich, das ist direkt in der Humboldtstraße. Du siehst ja die Mauer, das kannst du ja wieder erkennen. Dann siehst du die Waffe, wie die an der Hauswand lehnt. Und dann siehst du die Frau vorbeigehen. Und du siehst quasi die letzten Sekunden dieser Frau. Also an dem Abend, als ich das gesehen habe, ich habe mir das angeguckt, ich habe mich rumgedreht, ich bin weggegangen, weil das konnte ich nicht ertragen, ganz ehrlich nicht.
Also nochmal zum Umgang, als bei uns bekannt war, dass es dieses Video gibt und als wir es dann auch gesehen haben, haben wir uns ganz kurz besprochen. Es war aber für alle Kollegen klar, dass wir publizistisch damit nichts machen. Das ist natürlich eine Quelle, mit der wir irgendwie erstmal für uns umgehen können, aber dass wir damit nichts machen, das ist klar, weil selbstverständlich nicht der offensichtliche Wille des Täters erfüllt werden soll durch Medien, die das noch weiter verbreiten. Das ist unterschiedlich gewesen, wie Medien damit umgegangen sind. Die Bild-Zeitung hat einen Screenshot zumindest aus dem Video verwendet, um den Täter zu zeigen. Ich glaube in verpixelter Form oder auch in unverpixelter Form.
Unverpixelt.
Das ist sozusagen die ethische Dimension, in die du dich da begibst an so einem Tag. Aber es ist klar, dass jeder Verbliebene oder jeder Hinterbliebene eines solchen Opfers, der so ein Video zu sehen bekommt,
das einfach dass traumatisiert.
Der noch zum zweiten Mal zum Opfer wird, natürlich einfach dadurch. Und da ist es gar keine Frage, wie du mit so einem Material umgehst, nämlich du veröffentlichst das nicht.
Das wird nicht veröffentlicht, Ende aus. Und ich habe das ja auch mit einer Kollegin erlebt, die sich dann, die kommt von einem Online-Portal, da hieß es in der Chefredaktion, ihr müsst euch das Video angucken, die kompletten 20 Minuten. Ihr müsst das sehen.
Das ist ja noch länger, das ist ja mehr als eine halbe Stunde lang.
Ja, ja, genau. Und ich finde, das ist auch keine Herangehensweise. Also du kannst ja deinen Mitarbeitern dieses nicht zumuten, wenn du das nicht, also ich muss da auch als Journalist sagen können, nee, guck ich mir nicht an. Also ganz ehrlich, brauche ich diese Information, brauche ich nicht. Dann nehme ich lieber eine Sekundärquelle, jemand, der mir das erzählt oder wo ich das schon mal zusammengefasst lese, aber ich muss doch die Bilder im Zweifelsfalle nicht komplett sehen. Also das ist für mich ein No-Go.
Ja, das ist schwierig im Umgang. Es ist nicht nur eine Ausnahmesituation, weil du sehr viel Arbeit und sehr unter Druck arbeitest auf einmal, sondern auch emotional möglicherweise unter Druck. Bei mir war es ehrlich gesagt so, ich hatte das zwar mitgenommen, dieses Video, aber natürlich guckst du es dir an, weil das natürlich die Quelle ist, aus der du alles rauslesen kannst, was passiert ist an dem Tag. Die Polizei wertet das aus diesem Grund ja auch selbst aus, kann auch den zeitlichen Ablauf und die Chronologie rekonstruieren. Und die Polizei sagt ja auch bis heute, das ist natürlich authentisch, das Material, da ist nichts verfälscht daran. Ich will trotzdem nochmal darauf eingehen, dass jetzt sich nicht nur in Halle, aber bleiben wir mal ruhig in Halle, dieses Video unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen und Kindern verbreitet. Wie muss man damit umgehen? Die Schule, heute ist Montag, die Schule geht wieder los, es waren Herbstferien, die Lehrer werden irgendwie damit umgehen müssen. Man kann denen sagen, ja, bitte verbreitet nicht das Video eines Mörders, der wollte, dass sich sein Mordvideo verbreitet, das kannst du sagen.
Dann wissen wir auch, wie Kinder sind. Ja, genau. Ja, ich weiß nicht, wie man damit richtig umgeht. Also wie man das versucht, den Kindern auch klarzumachen, dass das jetzt eben nicht ein Screenshot aus Counter-Strike ist oder dass das jetzt halt kein Twitch-Live-Feed ist von irgendjemandem, der ein Spiel spielt, sondern das ist am Ende des Tages knallharte Realität. Und das ist etwas, wo jemand auch wollte, dass du das siehst und wollte, dass seine Sichtweisen, seine Ansichten, sein Vorgehen, das hat er ja wirklich minutiös dokumentiert. Da gibt es ja auch noch dieses Dokument, was da im Internet durch die Gegend chargiert.
Das sogenannte Manifest, was genau. Im Grunde kein Manifest so richtig ist, sondern eher sowas wie eine Anleitung, genau. Schrägstrich, Selbstdarstellung, welche richtig. Waffen werden hier eingesetzt.
Genau. Und ich finde halt weiterhin, dass diese Materialien einfach niemanden, der es nicht unbedingt nötig braucht, zur Verfügung gestellt werden dürfen. Das sollte niemand sehen, der es nicht sehen muss. Und das kann im Nachgang auch noch so massiv traumatisieren. Ich kann mir nicht vorstellen, wie stumpf muss man sein, um sich sowas anzugucken und da nicht irgendwas beizuführen. Also nicht irgendwie schockiert zu sein. Ich verstehe es nicht.
An der Stelle können wir ja einen kurzen Schnitt machen. Wir sind jetzt 5 Tage nach dem schweren Fall. Es gab eine sehr breite Berichterstattung weltweit, kann man ja sagen. Wir waren ja beide, ich will da jetzt gar nicht so sehr drauf eingehen, bei der Pressekonferenz bei der Polizei. Diejenigen, die da Fragen gestellt haben, das waren unter anderem Washington Post, New York Times etc. Einen Kollegen vom Guardian habe ich gesehen.
Ich habe mich mit dem Kollegen von Al Jazeera unterhalten, das war auch sehr interessant.
Also die Berichterstattung ist dementsprechend weltweit gelaufen. Jetzt sind wir ein paar Tage danach und sind auch bei der Aufarbeitung des Ganzen. Es gibt ein paar offene Fragen, Lars, da kannst du vielleicht mal dazu sagen, was die großen Fragen sind oder die eine große Frage oder
es
was
es gibt massive
was
Vorwürfe zumindest, ja, das kann man ja ganz klar sagen. Die jüdische Gemeinde ist schon am eigentlichen Tattag, beziehungsweise auch ein paar Stunden später, schon relativ stark nach vorn geprescht mit der Forderung, es hätte eigentlich eine Polizeipräsenz vor Ort geben müssen. Also die Polizei hätte gerade an solchen hohen Feiertagen da vor Ort sein müssen. Das hat für eine breite Diskussion am Anfang gesorgt und das Innenministerium ist jetzt bemüht, dass diesen Vorwurf eigentlich wieder glatt zu bügeln und auch ein bisschen abzubügeln.
Dazu entkräften. Die sagen, es stimmt nicht, was da gesagt wird.
Genau. Der zweite Vorwurf ist, die Polizei war nicht schnell genug vor Ort. Das heißt, sie hätten sich gewünscht, dass viel schneller mehr Beamte in einem großen Pool da sind, wo ich mir natürlich auch im Hinterkopf ein bisschen die Frage stelle, wie schnell ist denn schnell? Weil wir haben ja in der Pressekonferenz jetzt gesehen, 7 Minuten hat es gedauert von der Alarmierung, die auch noch über die 112 ging, also nicht über den Polizeinotruf, sondern über einen Feuerwehrnotruf und die Feuerwehr musste das dann weiterleiten zur Polizei. Und dann waren nach 7 Minuten die ersten Einsatzkräfte vor Ort. Das finde ich schon schnell. Also wir reden irgendwie sonst immer bei solchen Geschichten so von 8-12 Minuten. Da ist 7 Minuten schon wirklich zügig. Und ich glaube, in so einer Notsituation, in so einer Extremsituation, da musst du erstmal so viel Kräfte überhaupt mobilisieren können, damit das überhaupt so funktioniert.
Also 7 Minuten finde ich im Bereich des Erwartbaren. Die Polizisten, das waren die ersten Polizisten, die da waren. Dann sind im Laufe der Stunde alle möglichen Einsatzkräfte mobilisiert worden, alle nach Südsachsen-Anhalt. Also 7 Minuten finde ich im Bereich des Erwartbaren. Das zweite ist, da müssen wir noch ein bisschen genauer drüber sprechen. Also der Gemeindechef in Halle sagt, es gab regelmäßig Gespräche mit der Polizei und er drückt sich so aus, er hat immer Gespräche darüber geführt, dass es einen permanenten Polizeischutz gibt für Gebete und Veranstaltungen. Also nicht einen 24-7-Schutz, aber wenn es Gebete bzw. Feste gibt, dann soll da die Polizei bitte immer da sein. Das hat er mehrfach, das hat er schon an dem Tag gesagt, ich habe am Freitag nochmal gesprochen und da hat er das nochmal bekräftigt, dass das eine Bitte war, beziehungsweise dass er Gespräche mit diesem Ziel geführt hat und er sagt, dem ist das Innenministerium nicht nachgekommen. Jetzt muss man aber ganz, ganz vorsichtig sein, das Innenministerium sagt nämlich was anderes, also es gibt da jetzt 2 Aussagen, die nebeneinander stehen. Das Innenministerium, der Innenminister selber sagt, wir haben niemals eine Bitte im Bereich der Sicherheit abgeschlagen dieser Gemeinde. Wir haben da nie was abgelehnt. Er sagt, es gibt eine Gefahrenanalyse oder es gab vor dem Attentat eine Gefahrenanalyse nach den Kategorien, die das BKA festlegt und da hätte es gereicht, angesichts der wenigen Straftaten oder fast gar keinen Straftaten, die es in den vergangenen 5 bzw. 3 Jahren gab, da hätte hätte es gereicht aufgrund dieser Gefahrenanalyse, dass eine unregelmäßige Bestreifung dieses Gebäudes, das heißt, die Polizei kommt nicht in regelmäßigen Abständen, sondern immer so, dass man es nicht, dass man kein Muster erkennen kann als mutmaßlich oder möglicher Attentäter, kommt die Polizei vorbei und guckt, ob alles in Ordnung ist. Und das sei aufgrund dieser Gefahrenanalyse, sagt das Innenministerium, ausreichend gewesen. Jetzt war Yom Kippur, das ist der höchste Feiertag, den die Juden haben. Da ist das auch so gewesen, dass es unregelmäßig bestreift worden ist. Der Innenminister sagt, es gab im Vorfeld dieses Feiertags keine gesonderte Bitte nach permanentem Schutz. Diese beiden
Aussagen, die stehen jetzt gegenüber. Ja, genau. Und wir müssen jetzt erstmal sehen, der Innenminister legt jetzt im Innenausschuss ein Minutenprotokoll nochmal vor, um nachweisen zu können, wie seine Beamten überhaupt gearbeitet haben.
Was nebenbei gesagt, das ist nicht geheim, das hast du ja vorhin schon erzählt, das hat er bei der Pressekonferenz auch schon gemacht.
Ja, genau, richtig, genau. Und in dem Zusammenhang will er natürlich jetzt auch in die Offensive gehen und klar machen, wir haben eigentlich alles Menschenmögliche gemacht, was dort passiert ist. Und im zweiten Schluss wird es jetzt, das war jetzt eine Konklusio daraus, an diesen hohen Feiertagen wird es jetzt Polizeipräsenz dort vor Ort geben.
Sogar durchgehend. Ja. Eine 24/7 Überwachung von nicht nur Synagogen und jüdischen Einrichtungen, also jüdische Gebetsräume sind da auch, selbst wenn ich jetzt nicht sage, das ist keine Synagoge, die es jetzt in dem Ort gibt, aber einfach ein Gebetsraum, auch diese werden überwacht, 24/7 und Moscheen. Einfach weil es um Religionsfreiheit geht und man da keine Unterschiede macht, deswegen auch die Moscheen.
Also in dem Zusammenhang würde ich eher nochmal über einen anderen Punkt kurz sprechen wollen. Und da geht es mir mehr um die Situation an dem Tag an dem Tag selbst. Also wie hast denn du die Art und Weise, wie die Polizei kommuniziert hat, wahrgenommen? War das für dich ausreichend?
Eine Ausnahmesituation, die es so nie gab. Vor dem Hintergrund fand ich, dass die auf Twitter, ich habe es nur auf Twitter verfolgt, weil mir das gereicht hat, da erstmal eine gute Informationspolitik gemacht haben. Also der Attentäter kam ja um 12 oder ging um 12 zur Synagoge und hat da versucht, die Tür einzuschießen oder aufzuschießen, hat es nicht geschafft und dann gab es sehr schnell ein erstes Todesopfer vor der Synagoge und dann ging es ja weiter, so bis 13 Uhr, 13.30 Uhr. Die Polizei hat schon relativ zügig, ich weiß es nicht genau aus dem Kopf, 12.15 Uhr oder 12.20 Uhr, sehr schnell auf jeden Fall, über Twitter informiert, dass es einen Polizeieinsatz gibt, eine Einsatzlage und mehrere Tote und die Warnung rausgegeben, bitte keine Gebäude verlassen, bitte in den Wohnungen bleiben. Und es gab auf diesem Kanal auch im Laufe des Nachmittags, ich fand in einem sehr schnellen Takt und in einem sehr guten, angemessenen Ton, also einem Ton, der dringlich ist. Du erkennst, das ist eine ernstzunehmende Warnung, aber gleichzeitig Panik vermeidenden Ton, fand ich, haben die eine gute Informationspolitik gemacht. Was ich jetzt nicht gemacht habe an dem Tag, das müssten Kollegen von mir beantworten, weil die da eher dabei waren, die Polizei vor Ort an der Pressestelle befragt.
Und da kann ich dir Antworten geben
dazu. Dann musst du das mal schildern, wie das war.
War genau der Punkt, worauf ich ein bisschen hinaus will. Wir hatten ein bisschen das Problem, dass wir wieder keinen erreicht haben. Ich hatte ja den Erstanruf bei der PI, um zu wissen, ob das überhaupt eine Lage ist oder ob das keine Lage ist.
Wann ungefähr?
Ich glaube, ich habe 12.40 Uhr ungefähr angerufen, vielleicht auch 30 schon.
Da war der Einsatz in Halle, glaube ich, fast schon beendet. Da sind die, beziehungsweise nicht beendet, da ist derjenige, um den es ging, der Verdächtige, da war der schon nicht mehr in der Stadt.
Das stimmt, ja. Aber die Situation war ja immer noch in der Stadt und massiv akut. Und dann bin ich heraus, war vor Ort und es hieß immer, der Pressesprecher ist an der Ecke, an der Ecke, an der Ecke. Man hat ihn nie gefunden, ans Telefon hat man ihn nicht bekommen. Das heißt, die Informationslage direkt aus der Polizei heraus, die war unglaublich schwierig. Die Beamten, die sprechen ja sowieso nicht mit dir in solchen Situationen. Die sind zwar auskunftspflichtig, aber bevor du denen dann jetzt noch erklärst, dass sie das müssen und dass sie bitte mit dir sprechen und.
Die haben natürlich auch nicht den Gesamtüberblick.
Ja, und die haben auch andere Sachen im Kopf. Also ganz ehrlich, ich habe es vermieden, dann auch irgendwann die Beamten direkt anzusprechen, weil es einfach auch keinen Sinn macht. Die waren wirklich, das hat man ja auch gemerkt, bis zu den Haarspitzen voll mit Adrenalin. Und die waren.
Ja, du begibst dich da als Polizist potenziell in Lebensgefahr.
Natürlich, eine massive lebensgefährliche Situation. Du hast an der LUWU eine Schießerei gehabt, da wurde der Streifenwagen komplett zerschossen. Also ich meine, das wird in Sachsen-Anhalt kein Polizist bis jetzt so erlebt haben, nehme ich an. Also in dieser Massivität. Und auf der anderen Seite war es dann natürlich aber auch so, dass sich Hörer bei uns im Funkhaus gemeldet haben und sagen, wir würden gerne Informationen geben. Wir haben das gesehen, wir haben dieses gesehen, wir jenes gesehen. Und wir sagen, naja, bitte ruft doch die Polizei an. Ja, da kommen wir nicht durch.
Ich würde da der Polizei nicht unbedingt einen großen Vorwurf machen. Ich finde, über die offiziellen Netzwerke, da meine ich jetzt zum Beispiel Twitter, über Facebook habe ich es nicht
aber
verfolgt.
Aber es ist doch von unseren Hörern keiner auf Twitter. Das muss man doch schon mal klar sagen. Also da gibt es die klassischen Wege, das Telefon muss da sein, da muss jemand rangehen.
Gut, es gibt da sehr viele Journalisten, die haben sehr schnell sehr viele Fragen. Du bist da nicht einer von dreien gewesen, der da angerufen hat. Da wollten alle möglichen Journalisten was. Dass das nicht alles gleichzeitig beantwortet werden kann, das ist auch klar. Die Polizei, nicht nur die Polizei, sondern auch die Stadt Halle haben auch relativ schnell gewarnt, dass es eine Amoklage gibt. Das war die schnelle Bezeichnung der Stadt Halle. Und dass es einen Krisenstab gibt, der eingerichtet worden ist. Das waren ja offizielle Informationen, die auch übers Radio, die auch über die Zeitungen etc. verbreitet werden können. Was auch auf NTV zum Beispiel dann ganz schnell lief, Amoklage, bitte Gebäude nicht verlassen. Also ich fand, das lief ganz gut. Dann gibt es noch diese Katastrophen.
Katwarnung, die habe ich auch gekriegt über Nina. Mhm.
Das funktionierte ja offensichtlich auch. Ja. Von daher würde ich da wirklich mit Vorwürfen sehr vorsichtig sein.
Ja, natürlich. Es ist eine Situation, die ist auch eine Ausnahmesituation, das verstehe ich alles. Wie gesagt, für uns war es nur schockierend, dass sich Hörer bei uns im Funkhaus meldeten und sagten, wir kommen bei der Polizei nicht durch, wir kriegen da niemanden. Wir geben es Ihnen jetzt erstmal in die Hand und sehen Sie mal zu, wie Sie damit weiterklappen.
Auch dazu vielleicht nochmal ein Lob. Also es gibt da in solchen Lagen viele Leute, die sich informieren wollen, weil sie besorgt sind, was natürlich nachvollziehbar ist. Dann rufen die 110 an, wobei sie diese Polizeinummer kennen, denken sie rufen bei der Polizei an. Und wollen sich informieren, was soll ich denn jetzt machen, wo darf ich langlaufen, wo kann ich langfahren. Da hat die Stadt relativ schnell ein Informationstelefon oder mehrere sogar Leitungen geschalten. Und da hat sie gesagt, wenn sie nur solche Fragen, also in Anführungszeichen nur solche Fragen haben und nicht einen Verdächtigen melden wollen zum Beispiel, dann bitte diese Informationsnummern anrufen, ansonsten 110 freihalten für Sachen, die den direkten Einsatz jetzt betreffen.
Ja. Was ist denn jetzt die Konklusio daraus? Also was kann denn eigentlich ein Innenministerium, ein Bundesinnenminister, eine Staatskanzlei, eine Polizeiinspektion in Halle, was können die denn zukünftig besser machen?
Also Seehofer hat ja gesagt in Halle, Rechtsextremismus ist neben dem Islamismus das große Problem und das ist sozusagen was Neues aus den vergangenen Monaten für ihn erstmal. Da muss was passieren. Dann hat er gesagt, Internet. Man muss stärker als Ermittlungsbehörden dort eingreifen, wo es bis jetzt noch nicht passiert. Der Ministerpräsident Rainer Haseloff hat das Darknet genannt. Darknet, ja, da gibt es Ermittler, die seit Jahren da schon gucken. Das ist ja sehr schwer, das kannst du ja im Grunde nicht abhören oder beziehungsweise nicht mitlesen als Ermittler. Was du machen kannst, ist, wenn es da sowas wie Geschäfte gibt, die da abgewickelt werden, also zum Beispiel illegale Waffen werden gekauft oder Drogen etc., aber es geht ja vor allem hier um Waffen, dann kannst du als Ermittler das infiltrieren. Also du kannst dich als Käufer zum Beispiel ausgeben und dort sozusagen Kriminellen auf die Schliche kommen. Das habe ich jetzt so verstanden. Das soll gemacht werden. Der Bundesinnenminister Seehofer hat zum dritten die Gamer-Szene genannt. Ich möchte unterstellen, angesichts des Aufschreis, den es jetzt gab, Gamer-Szene, das kann ja wohl nicht sein, was hat denn die Gamer-Szene damit zu tun, mit dem Fall in Halle? Ich möchte mal nur unterstellen, dass er sich womöglich unscharf oder unpräzise ausgedrückt hat. Ich glaube nicht, dass alle diejenigen, die Computerspiele spielen, was mit dem Fall zu tun haben.
Also ich habe ganz ehrlich, nachdem ich den Artikel bei den Kollegen in der Bild gelesen habe, wo der Vater spricht und er sagt, er war viel im Keller und hat Computerspiele gespielt, da habe ich für mich schon leise runtergezählt, 21, 22, 23, wann geht's jetzt wieder los, wann geht's in diese Richtung, Computerspieler, Gamer und. Das ist doch einfach nur eine Affektgeschichte, wo man einfach jetzt ein Bauernopfer nach vorne schiebt, aber das sind doch nicht alle, die jetzt, also ich spiele auch Computer, ich gehe jetzt nicht mit der Waffe durch die Stadt, nee, das ist noch eine andere Baustelle, die da ist.
Deswegen würde ich auch diese Debatte gerne jetzt hier vermeiden, weil soweit sind die Ermittlungen einfach noch nicht. Also aus meiner Sicht geben die Ermittlungsergebnisse zurzeit auch gar nicht her, dass es in irgendeiner Form an der Gamer-Szene liegt, dass er Teil einer Gamer-Szene ist. Ich will nicht sagen, dass das nicht stimmt, das kann sein, nur das, was wir zurzeit wissen, das gibt es gar nicht her. Was aber definitiv so ist, ist, dass es Ecken des Internets gibt, die nicht gut genug überwacht werden, wo anonym Straftaten begangen werden oder Sachen gemacht werden, wo Ermittler irgendwie die Alarmleuchten angehen müssten.
Es fängt alleine schon an, dass er sich die Waffen aus dem 3D-Drucker mit Plänen aus dem Internet gebaut hat. Das finde ich noch gar nicht so kompliziert an der Stelle, weil diese Drucker gibt es überall und diese Pläne kannst du vielleicht auch irgendwo herziehen. Das Interessante, was ich fand, die Munition dazu zu bekommen. Mhm. Zu sagen, wo kriege ich denn solche Mengen an Munition illegal so schnell zusammen? Das fand ich so.
4 Kilo Sprengstoff im Wagen noch gefunden. Ne?
Genau.
Das andere ist die Verbreitung des Videos und die Verbreitung des, in Anführungszeichen, des Manifests, in dem ja auch schon angekündigt wird, dass da getötet werden soll. Das sind so die Ecken, in die da genauer hingeguckt werden muss. Und das vierte, ich habe jetzt schon mehrere Punkte genannt, das vierte, was jetzt passieren soll, das hat Seehofer gesagt, die Sicherheitsbehörden sollen im Bereich Rechtsextremismus aufgerüstet werden. Das ist nicht ganz neu. Das ist schon nach dem Mordfall in Kassel an dem Regierungspräsidenten Lübcke gesagt worden. Aber es geht auch darum, dass da die Befugnisse der Ermittler ausgeweitet werden. Da wird immer wieder genannt, zum Beispiel die Messenger-Dienste, WhatsApp und Signal etc., die es alle gibt, die sollen überwacht werden dürfen von Ermittlern. Das dürfen die zurzeit nicht. Das heißt, wenn ich ein Krimineller bin und Straftaten plane, dann reicht es in der Regel, wenn ich vom SMS-Gebrauch auf WhatsApp wechsle. Und dann können mir die Ermittler den Buckel runterrutschen. Mhm. Da gibt es jetzt bundesweit Bewegung, dass das möglicherweise geändert wird. Das ist im Detail eine sehr schwierige Diskussion. Das ist ich will jetzt nur sagen, wie schwierig das ist. Das, zum einen ist das klar, dass das ein Teil des Internets ist, der nicht gut genug überwacht wird. Mhm. Mafia-Strukturen, aber auch Rechtsextreme und andere Kriminelle nutzen das und der Staat hat keinen Zugriff darauf. Natürlich ist das ein Problem. Das zweite ist, wie willst du da rankommen, ohne in einem großen Rahmen Persönlichkeitsrechte zu beschneiden, Freiheitsrechte zu beschneiden? Wenn du verschlüsselte Chats hast, dann musst du auf das Gerät drauf, um diese Chats lesen zu können. Genau. Das heißt, du musst aufs Handy zugreifen. Ja. Sobald du aufs Handy zugreifst, greifst du auf einen Fundus von Daten, der das ganze Leben betrifft. Mhm.
Fotos. Wir haben ja schon mal im Podcast auch schon mal drüber gesprochen. Es ist ja ein unglaubliches Sammelsurium an privaten Daten, die da zur Verfügung stehen. Und das wird auch die große Frage oder die große Herausforderung, glaube ich, für die nächsten Wochen und Monate sein. Wie kann man diese Gefahren überhaupt effizient eindämmen? Was gibt es für Maßnahmen, die wir überhaupt wirklich ergreifen können? Denn am Ende war diese Person komplett unbekannt. Der hatte keine Kontakte in irgendwelche weiteren Szenen. So wissen wir das jetzt zum aktuellen Stand. Mhm. Wir wissen ja nicht, was das Gerichtsverfahren dann noch bringen wird. Aber wenn jemand sich im dunklen Kämmerlein auf so einen Weg begibt und sagt, ich will das jetzt tun, dann werden wir den wahrscheinlich auch nicht mit noch mehr Maßnahmen halten können.
Wir sind fast am Ende, aber ich möchte mal eine Parallele ziehen, die das Dilemma klar macht. Es gab in diesem Land, in diesem Bundesland eine junge Frau oder ein junges Mädchen, die war 15 Jahre alt und hat sich bei sich im Zimmer radikalisiert und ist dann im Endeffekt zum islamischen Staat ausgewandert nach Syrien. Keiner hat es gemerkt, nicht mal der Vater. Leonora Messing. Der Fall ist überall bekannt. Ja. Es ist im Grunde die gleiche Schablone. Und was willst du jetzt als Ermittler tun? Möchtest du jetzt auf alle Kommunikation jederzeit zugreifen dürfen? Da wird es zu Recht sehr viele Politiker geben und andere, die sagen, das kann ja wohl auch nicht die Lösung sein. Nur um zu zeigen, wie schwierig diese Diskussion ist.
Wir fassen zusammen, das war ein relativ außergewöhnlicher und relativ schwieriger Podcast heute, weil wir ganz viele Themen auch noch bedenken und bereisen mussten. Und am Ende bleibt uns jetzt eigentlich nur noch die Frage, wie geht's jetzt weiter? Und auch die konnten wir nicht wirklich abschließend beantworten, denn da sind noch viel zu viele Fragen offen. Und wir schauen trotzdem am Ende der Woche wieder auf einen neuen Podcast, Sachsen-Anhalt von links nach rechts. Und da wird es hoffentlich nicht so düster werden.
Sachsen-Anhalt von links nach rechts.
Der Politik-Podcast von Radio Brocken und der Mitteldeutschen Zeitung. Jederzeit auf Audio Now und in der Radio Brocken-App.